Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, dem 3. Juni. Heute geht es bei uns um Folgendes. Am Samstag trat in El Salvador der Präsident Nayib Bukele seine zweite Amtszeit an. Mit eiserner Hand geht er gegen Bandenkriminalität vor. Doch zu welchem Preis?
Die Bevölkerung hat das Gefühl, es gäbe mehr Sicherheit. Die Präsenz von Bandengruppen ist nicht mehr so sichtbar wie früher. Mit dem permanenten Ausnahmezustand werden in Wahrheit die Armut und die Armen kriminalisiert.
So eine Menschenrechtsaktivistin. Und heute ist der 100. Todestag von Franz Kafka. Die Texte des Prager Autors werden oft als düster und schwermütig interpretiert.
Und dadurch überliest man, glaube ich, das ganze Komische und das Lebensbejahende und den Humor als Versuch, am Leben zu bleiben.
Sagt Theaterregisseur Max Merker über den Humor von Franz Kafka. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Biu.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Die Stadt Bern führt eine neue Kategorie bei der Vermietung von günstigem Wohnraum ein. Das teilt der Gemeinderat heute früh mit. Neu sollen Wohnungen in Neubauten und umfassend instandgesetzten Liegenschaften in der Kategorie günstiger Wohnraum Neubau angeboten werden können. Wohnungen dieser Kategorie können teurer vermietet werden als die restlichen Wohnungen im Bereich günstiger Wohnraum. Für diese Kategorie sollen aber dennoch die gleichen Vermietungskriterien gelten. So etwa die Einkommens- und Vermögenslimiten, aber diese werden höher angesetzt. Die Stadt Bern vermietet Wohnungen im Segment günstiger Wohnraum zu einem reduzierten Mietzins. Wer eine solche Wohnung mieten will, muss aber bestimmte Vermietungskriterien erfüllen, beispielsweise eine bestimmte Belegungsdichte oder eine Einkommenslimite. Im Kanton Bern beginnt heute die Sommersession des Grossen Rats. Das Kantonsparlament tagt ab heute für 2 Wochen. Auf dem Programm stehen neben den zahlreichen Geschäften auch die Wahl der Großratspräsidentin sowie die Wahl der Regierungspräsidentin. Zur Großratspräsidentin wird die grüne Großrätin Dominik Bühler gewählt. Sie wird damit für ein Jahr die Sitzungen des Parlaments leiten. Zur Regierungspräsidentin wird SP-Regierungsrätin Evi Allemann gewählt. Wir werden im Rabe Info in den nächsten Wochen detaillierter über die Sommersession im Kantonsparlament berichten. Nach Südafrika, wo letzte Woche gewählt wurde. Nun liegen die definitiven Resultate der Wahlen in Südafrika vor, wie der Fernsehsender Africa News berichtet. Demnach verliert der African National Congress ANC zum ersten Mal seit 30 Jahren seine Mehrheit. Der ANC bleibt aber stärkste Kraft, keine andere Partei erreichte bei den Wahlen eine Mehrheit im Parlament. Damit wird der ANC eine Regierungskoalition bilden müssen. Ob er dafür mit der zweitplatzierten Democratic Alliance zusammenspannen wird oder doch mit mehreren kleinen Parteien, ist derzeit noch nicht klar. Präsident Cyril Ramaphosa beabsichtigt aber, für eine zweite Amtszeit Präsident zu bleiben und hat bereits angekündigt, dass er nicht bereit ist, für eine Koalition auf eine zweite Amtszeit zu verzichten. Der ANC war die führende Kraft im Kampf gegen die Apartheid und regierte Südafrika seit dem Ende der Apartheid immer mit einer klaren Mehrheit. Auch in Mexiko wurde gewählt, und zwar gestern. Gewonnen hat Claudia Sheinbaum mit einem Erdrutschsieg, wie die BBC berichtet. Die ehemalige Bürgermeisterin von Mexico City wird damit die erste Präsidentin Mexikos. Die Politikerin der Sozialdemokratischen Partei Morena wird das Amt von ihrem Parteikollegen und derzeitigen Präsidenten des Landes Andrés Manuel López Obrador übernehmen. López Obrador konnte wegen der Amtszeitbeschränkung nicht mehr zur Wahl antreten. Claudia Scheinbaum liegt den vorläufigen Ergebnissen zufolge über 30% vor Xochitl Galvez, der Kandidatin der Oppositionsparteien. Und damit schließlich zum Wetter. Morgen Dienstag kommt die Sonne zurück, am Vormittag ziehen noch vereinzelt Wolken vorbei, am Nachmittag wird es dann ziemlich sonnig bei bis zu 22 Grad. Das sommerliche Juniwetter hält auch am Mittwoch an, es wird den ganzen Tag mehrheitlich sonnig bei Höchstwerten von 23 Grad. Am Donnerstagvormittag ist es dann stark bewölkt, der Himmel klärt sich aber gegen Mittag auf bei ebenfalls 23 Grad. Am Donnerstagabend ist dann mit einzelnen Regenschauern zu rechnen.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Am Samstag trat in El Salvador der Präsident Nayib Bukele seine zweite Amtszeit an. Zwar untersagt die Verfassung El Salvadors die direkte Wiederwahl des Präsidenten, Bukele setzte sich jedoch mit einem juristischen Trick darüber hinweg. Der Millennial-Präsident bleibt populär, vor allem in der Mittelschicht. Nur um welchen Preis? Zehntausende, vor allem junge Männer aus den Armenvierteln, wurden in den letzten Jahren inhaftiert. Viele verzweifelte Familienangehörige protestieren, ihre Kinder seien zu Unrecht verhaftet worden. Ein Beitrag von Radio Onda.
Es wird das erste Mal sein, dass es eine Einheitspartei in einem vollständig demokratischen System gibt. Die gesamte Opposition ist pulverisiert.
Das, was sich nach der mahnenden Stimme eines Demokratieexperten anhört, ist Nayib Bukele, der Anfang Februar gerade wiedergewählte Präsident El Salvadors. Mit charmant bubenhaften Lächeln feiert er vor tausenden Anhängern seinen Sieg und die Pulverisierung jeglicher Opposition. Wenn es einen Grund für Bukeles enorme Popularität und sein Wiederwahlergebnis von schwindelerregenden 84% gibt, dann ist es die gefühlt stark verbesserte Sicherheitslage im Land. Über 2 Jahrzehnte lang fürchteten sich die Menschen in El Salvador vor der ausufernden Bandenkriminalität. Eine Zeit lang war das kleine mittelamerikanische Land das mit der weltweit höchsten Mordrate. Doch seit März 2022 haben El Salvadors Behörden unter den Befugnissen eines immer wieder verlängerten Ausnahmezustands rund 80.000 Menschen inhaftiert. Auch im Wahlkampf hatte Bukele erneut mit drastischen Worten Stimmung gegen die Gefangenen gemacht.
Es wird keine einzige Mahlzeit in den Gefängnissen geben. Mal sehen, wie lange die das aushalten. Ich schwöre bei Gott, dass es kein einziges Reiskorn geben wird. Es ist mir völlig egal, was die internationalen Organisationen sagen. Sollen sie doch die Bandenmitglieder mitnehmen.
Im letzten Jahr eröffnete Bukele sein Mega-Gefängnis, gebaut für 40.000 Gefangene. Drinnen spiegeln die Verhältnisse das wider, was Bukele von Verbrechern hält. In Fernsehaufnahmen ist zu sehen, dass die Gefangenen nichts mehr am Leib tragen als eine weiße Einheitsunterhose. Sie werden mit gebeugtem Kopf und dahinter verschränkten Händen durch die Gänge getrieben. In den Zellen gibt es oft keine Matratzen, dafür sind sie auch zu voll. Diese extremen Maßnahmen zusammen mit Bukeles martialischem Ton kommen bei vielen Menschen in El Salvador an. Bei Eduardo zum Beispiel, 51 Jahre alt und aus San Martin, einer bevölkerungsreichen Vorstadt im Osten der Hauptstadt San Salvador.
Es ist ein Segen. Ich habe viel Schlimmes gesehen. Schießereien, Morde, Raubüberfälle, Erpressungen. Wenn ich heute zum Markt in San Martin gehe, ist alles ruhig. Das macht einen riesigen Unterschied.
In der Tat kann man inzwischen auch spät abends in innenstadtnahen Vierteln San Salvadors zu Fuß nach Hause gehen. Doch seit Beginn des Ausnahmezustands mehren sich auch kritische Stimmen. Celia Medrano setzt sich seit Jahrzehnten für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ein. Nach dem Ende des Bürgerkriegs zwischen Militärdiktatur und FMLN-Guerilla Ende der 1990er Jahre hat sie am Aufbau der jungen salvadoranischen Demokratie mitgearbeitet. An die habe Bukele in den ersten 4 Amtsjahren die Axt angelegt, vor allem auch mit dem mittlerweile permanenten Ausnahmezustand.
Wir haben den Vizepräsidenten deutlich sagen hören, dass die demokratischen Institutionen und die Menschenrechtsbestimmungen außer Acht gelassen werden müssen, wenn man die Menschen vor Verbrechen schützen wolle. Es ist eine Farce zu behaupten, dass es notwendig ist, die Menschenrechte zu verletzen, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Eine Farce, auf die andere Regierungen auf der ganzen Welt seit Jahren zurückgreifen.
Freiheit, Freiheit, skandieren am 1. Mai erneut hunderte Familienangehörige. Gegen die Verhaftungswellen regt sich in El Salvador zunehmend Protest. Am Anfang waren diese Demonstrationen klein, die Angehörigen wirkten verschüchtert. Mittlerweile regieren Wut und der Mut der Verzweiflung. Im vergangenen Jahr war die Kundgebung am Unabhängigkeitstag am 15. September mit mindestens 30.000 Menschen der größte Protestmarsch seit vielen Jahren. Auch Juana Martínez de Pérez kämpft um ihren Enkel Elias Otoniel. Die 51-Jährige lebt in Los Llanitos, einem armen Viertel in den Außenbezirken von San Salvador. Juana sitzt mit ihrer Schwiegertochter Angelika auf einem alten Sofa unter dem Vordach mit Blick auf den Innenhof. Ihrer 4-jährigen Enkelin Escarlett Nayarit bindet sie gerade 2 Zöpfe in die schwarzen langen Haare. Elias Otoniel fehlt, Angelikas Mann und Scarletts Vater. Ihn haben sie im Januar dieses Jahres abgeholt.
Als sie kamen, um ihn zu holen, hatte er einen freien Tag. Sie haben ihm Handschellen angelegt und ihn mitgenommen. Es gab keinen Haftbefehl, sie hatten nur ein Foto von meinem Sohn dabei. Elias ist ein arbeitsamer, sehr verantwortungsbewusster Mann, der seine Tochter und seine Frau liebt. Meine Enkelin sagt jedem, der sie fragt, wo denn ihr Papa ist, den haben sie abgeholt. Nachts weint sie und fragt, wann kommt denn Papa wieder?
Elias Otoniel habe nie etwas verbrochen, er habe einen Job am Fließband in einer Schraubenfabrik, bringe das Geld nach Hause, um die Pacht für das Haus zu zahlen und um die Familie zu ernähren. Seit seiner Verhaftung weiß die Familie nichts von ihm, nur dass er im Gefängnis Isalco sitzt, über 2 Stunden vom Haus der Familie entfernt. Eine Anhörung soll es frühestens im nächsten Jahr geben. Das hat die Familie auch in große wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht.
Uno deposita dinero en el penal.
Wir überweisen Geld an das Gefängnis und damit kann Elias im Gefängnisladen Lebensmittel kaufen. Dazu senden wir ihm ein Paket mit ein paar Hygieneartikeln und Kleidung. Aber oft reicht das Geld nicht. Er war es doch, der das Geld verdiente. Meine Schwiegertochter und ich müssen jetzt den ganzen Tag arbeiten und sehen, wer sich um die kleine Scarlett kümmert.
Dass Menschenrechtsorganisationen von 30-50% Unschuldigen in den Gefängnissen sprechen, hält Bukele für Propaganda derjenigen, die vor seiner Präsidentschaft gut von Korruption und Verbrechen gelebt haben und meint damit AnhängerInnen der pulverisierten Opposition. Bukele twittert, es seien doch wohl eher 10%. Das wären aber immer noch fast 10.000 junge Menschen, die als Unschuldige teils seit Monaten in überfüllten Gefängnissen hocken. Sie sind es, die den Preis für das wohlige Sicherheitsgefühl der salvadoranischen Bevölkerung zahlen und über deren Schicksal Bukele zu seinem erneuten Wahlsieg marschiert ist. Wie Elias Otoniel sind es vor allem Salvadorianer aus einkommensschwachen Schichten, aus den armen Vierteln des Landes, die oft selbst unter der Bandenkriminalität gelitten haben und die nun unschuldig im Gefängnis landen. Celia Medrano, die Menschenrechtsexpertin, sieht hier eine perfide Strategie Bukeles.
Die Bevölkerung hat das Gefühl, es gäbe mehr Sicherheit. Die Präsenz von Bandengruppen ist nicht mehr so sichtbar wie früher. Mit dem permanenten Ausnahmezustand werden in Wahrheit die Armut und die Armen kriminalisiert. Das ist kein Ausnahmezustand mehr, das ist ein Ausnahmeregime, ein permanentes Aussetzen von Menschenrechten. Auf der anderen Seite gibt es genügend Indizien dafür, dass diese kriminellen Strukturen staatliche Strukturen kooptiert haben und de facto mitregieren.
Schon diesen Verdacht zu äußern, ist nicht ungefährlich. Die Redaktion des Investigativmagazins El Faro, die diesen Vorwurf vor 4 Jahren zum ersten Mal erhob, arbeitet mittlerweile aus dem kostarikanischen Exil. Auch der Menschenrechtsanwalt Ovidio Mauricio ist sich sicher, dass Bukele den permanenten Ausnahmezustand und die Massenverhaftungen auch dafür nutze, um die verbliebene Opposition mundtot zu machen.
Der Ausnahmezustand wurde auf Bergbaugegner angewandt, auf Protestierende, auf Straßenverkäufer, um sie aus dem öffentlichen Raum zu vertreiben, selbst auf nach den Wahlen entlassene, nicht linientreue Behördenmitarbeiter. Der Staat wendet den permanenten Ausnahmezustand völlig willkürlich an.
Bukele installiere in El Salvador seit Jahren eine Diktatur. Laut Verfassung hätte er sich eigentlich für keine zweite Amtszeit bewerben dürfen. Bukeles Trick: 6 Monate vor den Wahlen trat er zurück. Jetzt kann er im Prinzip durchregieren. Durch die Besetzung von hohen Gerichten und der Oberstaatsanwaltschaft habe er sich schon vor Jahren die Justiz gefügig gemacht, sagt Mauricio. Durch den Ausnahmezustand könne er jeden Protest ersticken. Seine Propaganda verfängt trotzdem bei der Mehrheit der Menschen in El Salvador und auch bei Eduardo aus San Martín.
In San Martín kenne ich viele, die Bukele und den Ausnahmezustand ablehnen, die eben mit krummen Geschäften ihr Geld verdient haben. Das haben mir viele ins Gesicht gesagt. Da ist es natürlich klar, dass für sie Bukele ein Fluch ist.
Bislang gibt es wenige Anzeichen dafür, dass Bukeles Rückhalt bröckelt. Was könnte ihm also noch gefährlich werden in seiner zweiten und geht es nach ihm wohl nicht letzten Amtszeit? Mittlerweile sind auch Kinder von besser situierten Familien inhaftiert worden. Sollte sich die Mittelschicht abwenden, eine der wichtigsten Stützen des Millennial-Präsidenten, könnte das für Bukele zum Problem werden. Vor allem aber die Lebenshaltungskosten sind in den letzten 2 Jahren explodiert. Die Staatskassen sind dem Vernehmen nach leer, auch wenn die Regierung grundsätzlich keine Informationen zur Lage der Finanzen und zur Verwendung von Geldern herausgibt. Seit seinem erdrückenden Wahlsieg Anfang Februar sitzt Bukele jetzt aber erstmal fester im Sattel denn je.
Ein Beitrag von unseren KollegInnen von Radio Onda.
Radio Info. Kultur.
Heute vor genau 100 Jahren verstarb der Prager Autor Franz Kafka im Alter von 40 Jahren an Tuberkulose. Ein Großteil seines Werks wurde erst nach seinem Tod veröffentlicht. Erzählungen wie Die Verwandlung oder der Roman Der Prozess fanden Eingang in den Kanon der Weltliteratur. Seither unterlag das Werk Kafkas vielen verschiedenen Lesarten und Interpretationen. Sie alle heben aber das Abgründige und Düstere der Texte und des Wesens des Autors hervor. Franz Kafka hat aber auch eine humorvolle Seite. Max Merker hat vor 2 Jahren mit der Inszenierung Kafka in Farbe am Theater Orchester Biel Solothurn genau diese humoristische Seite des Prager Autors auf die Bühne gebracht. Ich habe mit ihm zum 100. Todestag von Kafka über dessen Humor gesprochen. Als erstes wollte ich aber wissen, weshalb das Stück Kafka in Farbe mit dem unvollendeten Roman Amerika beginnt.
In den gesammelten Werken, da gibt es ein Fragment, das dann gar nicht im editierten Roman von Max Brod vorkam. Und zwar ist es ein Fragment, da wird Karl Rossmann ganz am Ende des Romans im Naturtheater von Oklahoma als Schauspieler angekündigt. Und da sagt ein Assistent zum Direktor, der Schauspieler ist da. Und Karl Rossmann sagt, ich bin gar kein Schauspieler, jedenfalls noch nicht. Und das Fragment schien uns damals eben ein wunderbarer Start zu sein für ein Theaterstück, dass jemand sagt, der Schauspieler ist da und dann kommt der Schauspieler eben auf die Bühne und sagt, er sei kein Schauspieler und jedenfalls noch nicht. Und dieses Unfertige, in eine Situation geworfen zu werden, die von Anfang an eine Schräglage hat, die von Anfang an eigentlich zum Scheitern verurteilt ist, die hat uns gefallen als Ausgangslage für das Stück. Und eben, um das viel gebrauchte Wort zu zu zitieren, ist kafkaesque. Also das ist eigentlich, finde ich, die Definition von kafkaesque, dass man in eine Lage geworfen wird, in der man eigentlich nicht mehr gewinnen kann. Und das schien uns auch für ein humoristisches Stück eine super Ausgangslage zu sein, weil das Fiasko des Clowns ist ja ähnlich. Der kommt auf die Bühne und erwartet keine Zuschauer, aber der Zuschauerraum ist voll. Und dieses Fiasko des Clowns scheint mir gerade in Amerika, vor allem beim Karl Rossmann, eigentlich die grundlegende Disposition zu sein, die die Hauptfigur hat. Genau deswegen Amerika und dieser Teil.
Sie haben jetzt gerade das Wort kafkaesque erwähnt und mit dem Humoristischen in Verbindung gebracht. Landläufig wird das Wort ja meist verwendet für absurde, abgründige Situationen. Würden Sie sagen, dass kafkaesque immer aber auch etwas mit Humor oder Komik zu tun hat?
Ja, auch in unserem Stück streiten sich drei Experten, die heißen im Stück Kafkologen, darüber, was eigentlich kafkaesque ist. Und ich glaube, das ist eben auch der Interpretation der vielen Hobby-Kafkologen wie mir und vielen anderen überlassen, was sie dann unter kafkaesque verstehen. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass auf Deutsch Kafka ja so in den 60er Jahren herauskam, da im Fischer Verlag mit dieser Ausgabe ganz in Schwarz und so einem nachbearbeiteten Bild von ihm, diesem Porträt mit stechenden Augen, wo er ja so als existenzialistischer Prophet eben in den Markt eingeführt wurde, als der Mann, der alles schon hat sehen kommen. Und dadurch, glaube ich, ist das Wort kafkaesque und eben die allgemeine Meinung zu Kafka die, dass das was Düsteres, Existenzielles, was Abgründiges, wie Sie sagen, hat. Und ich glaube, jetzt mit einer längeren Rezeptionsgeschichte entdeckt man mehr und mehr auch andere Seiten daran und dass vieles gar nicht vielleicht prophetisch gemeint war, sondern wirklich, so wie Charlie Chaplin in Modern Times auch unter die Räder der Fabrik kommt, des Fließbands, so, das hat Kafka ja auch erlebt, als er da als Versicherungsbeamter in den Industriebetrieben in Böhmen unterwegs war, hat er auch gesehen, wie die Leute Charlie Chaplin-mäßig da unter die Räder kommen und es war zum Teil grotesk und zum Teil auch komisch.
Sie haben sich ja für das Stück intensiv mit Kafkas Humor auseinandergesetzt. Wie würden Sie diesen Humor denn beschreiben?
Ja, ich glaube, es ist immer ein Humor, um am Leben zu bleiben. Ich glaube, es ist so ein Humor, der dazu führt, dass man überhaupt weiterleben kann. Und ich glaube auch nicht, dass alles, jeder Satz von ihm humoristisch ist, überhaupt nicht. Hat ja auch wirklich auch unter so Zwangsvorstellungen gelitten. Aber vieles, dass jemand als Käfer aufwacht, zum Beispiel Gregor Samsa, das kann man natürlich irgendwie, weiß ich nicht, psychoanalytisch deuten. Aber man kann es auch erstmal komisch verstehen, dass da jemand einfach in einer absurden Situation aufwacht und nicht aus dem Bett kommt. Es ist auch Slapstick zum Teil, weil er natürlich da der Film in seiner Zeit, als er anfängt zu schreiben, die Stummfilm-Komik entstanden ist. Im Prozess gibt es so eine lustige Stelle, wo immer die Anwälte, ich glaube, es waren Anwälte, versuchen, Treppen raufzukommen und sie werden oben von den Kollegen immer wieder runtergeworfen.
Anwälte ist gerade ein gutes Stichwort. Franz Kafkas Witz scheint auch besonders bei seinen kurzen Erzählungen zum Vorschein zu treten. So lässt er etwa in Der neue Advokat Bukephalus, das legendäre Streitross von Alexander dem Großen, zum Anwalt werden. Das komische Potenzial entsteht hier mitunter auch dadurch, dass Kafka solch aberwitzige Situationen mit einer nüchternen Sprache beschreibt. Kann es sein, dass gerade dadurch die Witzigkeit dieser Texte auch oft einfach überlesen wird?
Genau, er nimmt oft eben antike Themen und Topoi und setzt die einfach gnadenlos in die Gegenwart und dadurch werden die mit so einem Neonlicht der Moderne beleuchtet und stehen dann auf einmal irgendwie entlarvt, ohne die heroische Größe da. Und das ist für uns natürlich komisch. Meine persönliche Meinung, warum es oft überlesen wird, ist tatsächlich, dass man ihn so in den 60er Jahren eingeführt hat und er jetzt einfach diesen Stempel hat. Dass das tragisch ist, dass er den Totalitarismus vorhergesehen hat, dass er diese schlimme Beziehung zu seinem Vater hatte, dass er unter Zwangsvorstellungen gelitten hat, dass er den Ersten Weltkrieg erlebt hat, dass er an Tuberkulose gestorben ist. Das sind alles so Stempel, die sagen, das ist tragisch. Und dadurch überliest man, glaube ich, das ganze Komische und das Lebensbejahende und den Humor als Versuch, am Leben zu bleiben.
Wir haben eben auch von den humoristischen Seiten seiner Texte gesprochen, aber Hinweise auf den Humor von Franz Kafka gibt es nicht nur in seinen Texten. Auch sonst im Alltag und bei Lesungen des Autors soll es ja ganz heiter zu und her gegangen sein. Welche Belege für das Bild des humorvollen Kafkas haben Sie bei der Recherche für Ihr Stück gefunden?
Also ich glaube, legendär ist dieser Lachanfall, den er am Anfang vom, ich weiß nicht, was er gelesen hat, ich glaube Prozess, da hatte Freunden das vorgelesen, ich glaube es in den Tagebüchern von Max Brod selber, da musste er, kam quasi nicht über den ersten Satz hinaus und hat immer gesagt, das ist, und musste so lachen. Er kann natürlich sagen, vielleicht hat er sich auch geschämt, das ist irgendwie so eine Überreaktion, aber ich glaube, er fand auch, ja, es war auch ein Wagnis, so zu schreiben. Ich glaube, Marquez hat mal gesagt, durch Kafka hat er gelernt, dass man auch anders schreiben kann. Also, dass er mit dieser nüchternen Sprache, die sie beschrieben haben, absurde Sachverhalte beschreiben kann. Dass man Dinge, die es bis dahin nicht gab in der Literatur, ganz nüchtern beschreiben kann und quasi der Humor dadurch entsteht, wie Sie auch schon gesagt haben, dass es durch die zwei Pole, die Nüchternheit der Sprache und das Ereignis, das Absurde, das Erzählten, dass das im Widerspruch steht. Ich glaube, das macht Witz auch aus.
Was denken Sie, woran liegt es, dass der Humor Kafkas gerade jetzt in den letzten Jahren wiederentdeckt wird? Leben wir jetzt wieder in einer Zeit, in der dieser Humor einfach anschlussfähiger wird, in der der Humor besser verstanden wird?
Ja, ich glaube auch, man ist bereit, den anders zu lesen. Wie Sie gesagt haben, dass die Rezeptionsgeschichte hat dann langen Schatten geworfen und erst jetzt liest man die Sachen wieder leichter, befreiter. Wenn man so rumfragt, alle kennen Kafka, aber die wenigsten lesen das, weil sie denken, um Gottes Willen, das ist ja richtig, das ist richtig, also das muss man sich nicht geben, außer man muss es in der Schule lesen. So, es ist eher so eine Pflichtlektüre und ich glaube, jetzt hat er das Glück, dass diese Pflichtlektüre so ein bisschen abfällt und dass man den jetzt unbefangener, ist vielleicht das richtige Wort, unbefangener lesen kann.
Für all jene, die jetzt vielleicht gar Lust gekriegt haben, Kafka wieder zu entdecken oder überhaupt zu entdecken und seine humoristische Seite zu entdecken, zum Schluss vielleicht eine Leseempfehlung, welchen Text oder welche Szene aus einem bestimmten Werk von Kafka bringt Sie persönlich immer wieder zum Lachen?
Also ich liebe den Heizer, das erste Kapitel von Amerika. Ich finde es so eine runde Geschichte und so eine albtraumartige Entwicklung, die diese Ankunft in Amerika nimmt. Ich finde den Heizer ein ganz super Leseanfang für Kafka.
Max Merker haben wir gehört. Er hat vor 2 Jahren mit der Inszenierung Kafka in Farbe am Theater Orchester Biel Solothurn diese humoristische Seite Kafkas auf die Bühne gebracht. Links zu den im Gespräch erwähnten Erzählungen gibt es auf unserer Webseite rabe.ch/info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Damit sind wir am Ende angelangt der Sendung vom Montag, 3. Mai. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann geht es bei uns um den Bundesplatz und einen Vorstoß im Nationalrat, der die Nutzung des Bundesplatzes genauer regeln will. Beigetragen zum heutigen Info hat Sarah Heinzmann. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt der Noah Piu. Macht's gut, heute schon und bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.